5 vor 12, wir haben es schon gesehen. Das ist so ein kleiner Hinweis, wie lange die Predigt heute geht. Nicht? Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ja, 5 vor 11 wäre auch noch gerade so möglich, oder? Muss ich die Predigt ändern, 5 vor 11. Sowas höre ich öfters mal in den Nachrichtensendungen und dann ist es ganz egal, öffentlich-rechtlich oder privat. Da wird ein Thema anmoderiert und dann gibt es meist eine Schaltung, mittlerweile sehr oft nach Washington oder nach Moskau oder wo auch immer hin. Dort wartet dann der Korrespondent, der dann erzählen soll, worum er jetzt da steht. Und der wird dann seine Zeit damit einleiten, dass er sagt, ich möchte euch das mal einordnen. Oder er wird von dem Moderator im Studio aufgefordert, nachdem er dann erzählt, was das Thema ist, ordnen Sie uns das mal ein. Ja, okay. Den Predigttext habt ihr schon gehört. Ich versuche ihn uns mal einzuordnen. Und den können wir jetzt schon mal überspringen, haben wir schon. Ich möchte mich mal an drei Gedanken orientieren. Vernunft gegen Leichtsinn, Vorsorge treffen und geistliche Reife erlangen. Ob wir bis zum dritten Punkt kommen, weiß ich nicht. Geistliche Reife erlangen, sollte man eigentlich schon versiert sein drin. Können wir uns vielleicht an der Stelle heute etwas erleichtern und abkürzen. Kommen wir mal gleich zum ersten Punkt. Vernunft gegen Leichtsinn. Jesus stellt hier einen letzten Vergleich an zum Königreich der Himmel, Kingdom of Heaven. Dieses Mal vergleicht das mit den 10 Fackelträgern, in anderen Übersetzungen sind es dann halt eben die Brautjungfer mit ihren Öllämpchen. Aber habt ihr mal eine Öllampe abends genommen und seid ihr mal nachts durch die Dunkelheit geschlichen? Nee, macht es mal, dann wisst ihr, warum hier Fackelträger auch steht und es werden höchstwahrscheinlich auch Fackeln gewesen sein. Nun sind die nicht einfach so nachts da rumgelaufen, sondern die hatten eine bestimmte Sache vor sich. Und zwar bei der jüdischen Hochzeit damals war es so Sitte, dass zu später Stunde diese 10 eine ganz besondere Rolle spielen. Warum es jetzt 10 sind, wissen wir nicht genau, aber es lässt sich einfach teilen, 5-5. Ne? Sie geben nämlich dem Bräutigam mit ihren Fackeln ein leuchtendes Geleit. Ne? Kennen wir hier von St. Martins Umzügen? Von daher hat sich vielleicht auch das Wort entwickelt, jemanden mal heimleuchten. Hat zwar eine andere Bedeutung, aber ja. Und schon das nächste Kapitel führt uns in die Passionsgeschichte im Evangelium. Hier endet also sozusagen der Missionsruf, der in Matthäus 4 anfängt, sich durch das ganze Evangelium durchzieht und hier an der Stelle sozusagen seinen höchsten Niederschlag hat. Denn es heißt in Kapitel 4, 17, ändert euer Leben, ändert eure Einstellung, ändert eure Gesinnung. Auch wenn hier die Klugheit genannt ist, so steht doch das griechische Wort für Vernunft genauso und noch besser für Weisheit. Also was hier an dem Text vor uns liegt, kann nahtlos an die Weisheitsliteratur der Israelis anschließen. Und auch in dieser Erzählung haben wir so ein Gegensatzpaar, wie schon bei den brauchbaren und ungenießbaren Fischen, beim guten und beim bösen Knecht oder beim richtigen und beim falschen Weizen. Im Kingdom of Heaven finden sich stets diese beiden Seiten derselben Medaille und die heißt Nachfolge. Nachfolge meint, ich folge jemandem, der sein Ziel erreichen will. Jemand, der eine Vision, also ein Bild davon hat, wie das Ziel aussehen soll, dass er sich davon macht. Ich gehe den Weg zum Ziel dann mit als Nachfolger. Das wird meine persönliche Mission. Mission besagt auch, wie das Ziel denn erreicht werden soll. Hier bei den Fackelträgern eben durch Beleuchten, aber auch durch Weitergehen. Nachfolge meint auch, ich folge dem Leitbild, das Jesus hat, der uns ja allen vorangeht. Er hat ein Leitbild, einen Leitgedanken. Diese drei Prinzipien erkennen wir bei 5 der 10 Fackelträger. Sie warten erst auf den Bräutigam. Der hat ja das Ziel, in das väterliche Haus hineinzukommen, da wo die Hochzeit stattfindet, besser gesagt sogar der Höhepunkt. Seine Vision, das Bild, auf das er zugeht, ist eben der Höhepunkt der Hochzeit. Das Ziel wird aber nur erreicht, wenn es ausreichend Licht auf dem Weg geht. Denn damals gab es keine Straßenlaternen und die Dunkelheit war noch ein bisschen dunkler als heute. Die fünf Fackelträger folgen also dem Leitbild, das ist A, die Hochzeit. Es soll dieser krönende Höhepunkt des Festes stattfinden und B, es ist dieser Fackelzug, den wir von St. Martin kennen. Das zusammengenommen ist das Leitbild. Und diese Botschaft ist der Kern, den es an der Stelle zu erfassen gilt für uns. Wenn wir diese Botschaft missverstehen, nicht begreifen oder sogar ignorieren, dann gibt es für uns ein zu spät. Aus 5 vor 12 wird 5 nach 12. Und die Konsequenz eines leichtfertigen Handelns zeigt Jesus überdeutlich in dieser Erzählung auf. Du stehst vor verschlossener Tür und von drinnen ruft eine Stimme nur zu dir, ich kenne dich nicht. Ich möchte mir das nicht vorstellen müssen. Und das betrifft jedoch all jene, die zwar von sich behaupten, Schüler und Nachfolger Jesu zu sein, es aber nicht ernsthaft genug, nicht konsequent genug sind, sondern wie das Wort töricht an der Stelle heißt, kann ich auch sagen, fahrlässig oder leichtsinnig oder übermütig. Und das ist das, was wir heute ja auch gerne mal so machen, laissez-faire, alles mal lässig nehmen und daraus wird mal schnell Nachlässigkeit und wenn man das zur Gewohnheit hat, dann wird es Vernachlässigung. Und diese innere Einstellung kann man auch zu Jesus bekommen. Und das bezeichnet Jesus warnend und mahnend als töricht. Denn ich kann für das Wort töricht auch sagen leichtfertig, gedankenlos, unüberlegt oder sogar gleichgültig oder egal. Das kann sich eine Gemeinde auf Dauer nicht leisten. Die Konsequenz ist nämlich die, dass Wachstum zum Erliegen kommt. Und die Gemeindemitgliederzahlen werden stetig sinken. Und von dieser Selbstgefährdung spricht Jesus hier und warnt auch seine Zuhörer und jede Gemeinde ernsthaft. Für seine Jünger jedoch, die 12, die mit ihm zogen, in direkter Nachfolge und die anderen, die da so ein bisschen drumherum waren, hat das noch ganz andere Glocken zum Klingen gebracht. Denn mit den Worten, ich kenne euch nicht, beendete der damaligen Zeit ein Rabbi sein Lehrverhältnis mit seinem Schüler. Und Jesus wurde oft als Rabbi oder als Rabuni angesprochen. Und seine Schüler, Matthäus. Es war also klar. Für sie war es klar. Das Wort, ich kenne euch nicht, bedeutet den Rauschmiss. Ende einer Lehrzeit. Man kann eine kluge Gemeinde von einer nachlässigen natürlich jetzt unterscheiden, so wie man auch jeden Klugen von jedem Törichten unterscheiden kann. Und zwar zeigt das sich an seinem Verhalten schon mal selber. Und da habe ich mal so 3 Fackeln der Vernunft rausgenommen, die ich hier an der Stelle entdecke. A, das ist reflektiertes Handeln. Das macht den Unterschied. Handeln kann jeder. Aber sich vorher Gedanken machen und währenddessen Gedanken machen, das macht den wesentlichen Unterschied. Sich der Konsequenzen bewusst werden. Die Klugen nehmen nämlich Öl mit, Freunde. Ne? Ich bin heute Morgen mal klug, ich habe schon mal ein Literchen mitgebracht, nach dem alten Gesellenbriefstück, wer gut schmiert, der gut fährt. Ne? Also haben wir schon mal hier Öl. Für Pommes auch geeignet, dann wird das auch noch schmackhaft. Mit dem Fassungsvermögen von dieser Fackel oder von dieser Lampen kommen sie alleine nicht durch die Nacht, nicht weil der Weg so weit wäre. Der Vorrat reicht allerdings, der mitgebracht wird, auch nur für 5 Leute und dann ist die Flasche leer. Jetzt erhält die Erzählung eine echte soziale Spannungsspitze. Die müssen wir mal aushalten können. Da sind wir nicht beim zweiten Punkt, bei der Absage und bei der klaren Ansage. Kauft euch euer Öl selber. Klingt ja erstmal abweisend und Christen sind ja nicht abweisend. An der Stelle sehen wir allerdings, dass Christen abgrenzend sein dürfen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Erstens war damals es sehr früh dunkel. Wir wissen also nicht, zu welcher wirklichen Nachtzeit war das hier. Wir gehen davon aus, dass die Händler damals noch geöffnet hatten. Außerdem im dörflichen Umfeld wusste jeder, wo der Händler wohnt. Ne? So nach dem Motto, Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Schiri, ich weiß, wo dein Geschäft ist. Also gehe ich da hin und kaufe mir einfach noch mal ein bisschen Öl. Das war damals möglich, das war erreichbar. Deshalb kann man das aus der damaligen Sicht auch so sagen. Heute natürlich nicht, Ladenschlusszeit erledigt sich von selber. Damit bin ich bei der nächsten Fackel, zielgerichtetes Handeln. Das ist die dritte Unterscheidung zwischen klug und töricht. Die fünf Klugen setzen ihren Weg unbeirrt fort und begleiten den Bräutigam ans Ziel. Und um das tun zu können, sagen sie vorher den anderen fünf, geht euch euer Öl selber kaufen. Sonst reicht es nicht für alle und wir hängen alle irgendwo fest. Dann schließt sich die Tür hinter ihnen und damit fordert Jesus uns auf, einmal vom Ziel her zu denken. Einmal von dieser Hochzeit, einmal wir sind schon dabei. Und das müssen wir uns heute schon vorstellen. Es wird immer gefragt, wenn Jesus wiederkommt und so weiter. Ja, er ist ja noch da, oder? Oder hat er nicht gesagt, ich in euch und ihr in mir? Und wenn ich wissen will, wie ich gut vorbereitet bin, dann immer mehr mit der Vorstellung, er ist ja in mir, also ist er schon da. Und damit kann ich mir vorstellen, er war ja für mich nie weg. Also ja, dann bin ich darauf vorbereitet, weil ich ihn ja ständig in meinen Gedanken habe, weil ich ihn ja ständig mit mir mittrage. Und dann ist er einfach da und dann sage ich, ja, hallo. Aber für diejenigen, denen das schwerfällt, wird natürlich auch die Begegnung dann schwerfallen. Die werden dann sagen, ach, tatsächlich, es stimmt ja. Das ist der Unterschied. Vom Ziel her denken. Und jetzt vom Ziel her auch den Alltag bestimmen. Wenn ich schon sage, Jesus ist ja in mir. Ja, wie sieht denn dann mein Alltag aus, wenn er in mir ist? Mache ich dann immer noch alles so wie gewohnt, wie gehabt und ohne ihn? Oder denke ich mir, was sagst denn du dazu? Setz mich hin und warte, so wie der René uns eben eingeladen hat, mal hinsetzen und nachdenken. Und trau ihm mal zu, dass er mir eine Antwort gibt auf meine Frage, die ich auch verstehe. Das macht er. Ansonsten wäre unser Glaube nichts wert. Wenn das nicht erlebbar wäre, aber das ist erlebbar. Das macht den Unterschied. Vom Ziel her denken und vom Ziel her den Alltag gestalten. Es gab mal jemand, der lebte so 16. Jahrhundert, der sagte, ich will einen Pfannkuchen backen, so dass er Gott schmeckt. Und was hat er gemacht? Er hat vorher gebetet und hat gesagt, Gott, wie soll ich deinen Pfannkuchen machen? Und dann hat er gewartet. Dann hat er den gebacken. Ja, jetzt konnte er nicht sagen, probier mal. Dann hat er aber gesagt, entschuldige Herr, wenn er dir jetzt nicht so richtig schmeckt, ich versuche es besser zu machen. Und dann ging dasselbe Spiel mit allen anderen Aufgaben genauso weiter wie mit der. Am Ende hat er sich immer bedankt dafür, dass er in seinen Aufgaben das Gelingen fand. Egal was es war, es ist ihm gelungen. Weil er immer in dieser Verbindung mit Gott stand. Gott war gegenwärtig für ihn. Das war der Unterschied. Jesus konnte dem Vater im Himmel mal sagen, dass er keinen von denen verloren hat, die ihm der Vater anvertraut hat. Heißt also, niemand soll verloren gehen. Und da muss jeder für sich selber erstmal auch ein Stück weit sich wieder hinsetzen und denken und erkennen, ob er nicht selber in Gefahr ist. Oder seine Mission umsetzt und sich auf die Begegnung mit Jesus im Hier und Jetzt vorbereitet. Wenn ich mir das morgens schon sage, ich habe eine Mission, heißt auch umgekehrt, ich habe einen Auftrag, dann sieht das anders aus, als wenn ich sage, naja, schauen wir mal, was passiert, gestern war es so, wird heute auch nicht wesentlich anders sein. Das sollte an der Stelle nicht unbedingt der Fall sein. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Öl weg, Öl da, Leben da. Abgeleitet vom Wein, sagt unser Alttestamentler immer, Wein da, Wein weg. Sinnbild für Freude war der Wein. Jetzt kann man natürlich böshaft sagen, ja, die Israelis haben immer einen gepischelt. Nein, haben sie nicht. Es ging um die Freude. Und hier geht es ums Öl. Die Mission der 10 Fackelträger in dieser Hochzeitsnacht war es, dem Bräutigam entgegenzugehen, um ihn dem Weg nach Hause auszuleuchten. Und das machten sie jetzt nicht aus sich selber heraus, weil sie sich gedacht haben, naja, der arme Kerl im Dunkeln, vielleicht verläuft er sich dann, ist im falschen Haus gelandet irgendwo. Oder der stolpert und bricht sich noch am Bein, Hochzeit vorbei. Sie haben einen Sendungsauftrag. Den haben wir auch. Mission und Sendungsauftrag sind austauschbare Begriffe für uns. Sie haben einen Sendungsauftrag und das bedeutet, sie übernehmen Verantwortung für das Ergebnis der Hochzeit. Wenn sie nicht leuchten, dann kann genau das eintreten, wovor sie hier sich ihre Gedanken gemacht haben. Der Bräutigam kann verloren gehen oder er kann hinfallen oder was auch immer. Und sie haben dann die Verantwortung. Sie haben dann ihre Aufgabe vernachlässigt. Das wollen sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen, die fünf nicht, die anderen fünf an der Stelle haben sie vielleicht nicht drüber nachgedacht. Wichtig an der Stelle, sie haben einen Sendungsauftrag, sie machen das nicht einfach so. Ein gelungenes Hochzeitsfest, das ist es, worum es geht. Und da erinnere ich uns mal an Offenbarung 19,9, was steht da? Ganz einfach, selig. Fängt schon mal gut an, ne? Selig. Glückselig, kann ich auch sagen. Glücklich wer? Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes, und jetzt kommt ein schönes Wort, berufen sind. Da habe ich es wieder. Wir sind berufen. Wir sind nicht einfach nur eingeladen, sondern wir sind berufen. Und das kommt vom Rufen. Wir sind hineingerufen. Und das verdeutlicht unseren Sendungsauftrag. Wir sind gerufen dazu. Und an der Stelle muss man immer fragen, merken wir da schon was? Ja, wir sind berufen. Von ihrer Einstellung zu dieser Aufgabe hing der Erfolg ab. Fünf Personen treffen ihre Vorbereitungen und die beginnen mit dem Timing. Heute auch ein ganz wichtiges Wort, der richtige Zeitpunkt. Wann ist damit zu rechnen, dass der Bräutigam losgeht? Wissen wir nicht. Damals war es halt eben üblich, dass über Brautgeschenke noch gefeilscht wurde. Da konnte man so auf dem gab es keine Resterampe, aber da gab es so einen Geschenketisch, da konnte man sagen, ja, weiß ich nicht, oder das brauche ich nicht, oder ja, ein Grobs 3-Mix reicht mir, ja, brauche noch einen Undulierstab für meine Frau, hast du nicht einen? Ja. Es wurde tatsächlich gehandelt, ich habe auch gedacht, boah, was ist das, ne? Bei meiner Hochzeit am Geschenketisch stehen und sagen, hey Freunde, von wem ist denn das hier? Ne? Wir wollen mal drüber reden, ne? Hätte ich mir noch nie einfallen lassen, Traum nicht. Ne? Die machen das so. Da war ich erstaunt drüber. Na gut. Also, wann geht der los? Das wissen wir nicht. Kann sich verzögern. Gab noch einige andere Gründe. Wir wissen also auch nicht, wann der Bräutigam vorbeikommen würde. Für uns Jünger heute ist es eine ähnliche Situation. Wir wissen auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Also ist für uns dieses Thema vorbereitet sein schon wichtig. Sollten wir ein bisschen beherzigen. Mit klug oder weise bezeichnet Jesus eben die fünf, die sich genau auf so eine vage Prognose nicht verlassen und dann ihre Vorbereitungen einstellen, sondern sie machen weiter. Der zweite Vorbereitungsgrund ist Vorratshaltung. Kennen wir alle, wer hat eine Speisekammer, wer hat einen Keller, wer hat so ein Fach im Küchenschrank, wo ein Haufen Zeugs drin rumsteht, wo Lebensmittel drin sind. Na, also, warum habt ihr die da drin? Vorrat. Ja, und warum? Ich esse doch nur einmal am Tag warm. Morgen gehe ich wieder kaufen. Da muss man nicht so oft einkaufen gehen. Genau. Ne? Wir kennen das also alle. Ich sehe es immer auch im Fernsehen beim Radsport, interessiert mich häufiger. Die haben alle so eine Pulle mit sich. Ne? Und wenn ich Fahrrad fahre und fahre mal nur eben zu meinem Geschäft, um Vorräte einzukaufen, gehe doch mit dem Fahrrad, habe ich auch immer eine Wasserflasche bei. Warum? Weil ich weiß, ich kriege Durst unterwegs. Ja? Mir geht schnell auch die Luft aus, bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Den Fünfen hier ging nicht die Puste aus, sondern das Licht. Viel schlimmer. Ja? In allen bisherigen Gleichnissen zeigt Jesus uns das Prinzip, über das er sprechen will, was im Königreich der Himmel auch wirksam ist und er gibt immer einen Gegenstand, ein Symbol damit, wozu? Damit wir es uns merken können. Ganz einfach. Das Netz, kennen wir noch? Den Sauerteig, kennen wir. Die Perle, den Schatz und so weiter und so weiter. Und heute Morgen? Nee. Das, der Krug. Ne? Möchte, kam auch erst auf das Öl. Aber ich dachte mir, nee, der Gegenstand ist der Krug. Ne? Ist ein ganz heiliges Gegenstandsteil hier von meiner Frau. Muss ich jetzt aufpassen, dass er nicht hinfällt. Es ist der Krug. Warum? Warum ausgerechnet so ein Krug? Ganz einfach. Ihr kennt alle Coffee to go? Warum könnt ihr das überhaupt kaufen? Richtig, lass mal den Becher weg und sag, ich hätte gern Coffee to go auf die Hand. Ne? Umweltschutz, ganz behalten das Ding, Pappbecher ist auch nicht gut. Ne? Der Krug macht es erst möglich, Oil to go, Öl zum Mitnehmen. Ne? Das ist das Bild, was da drin läuft. Wer Öl mitnimmt mit diesem Krug, der ist eindeutig im Vorteil, der hat eine Ölquelle zum Tragen. Und damit kommt er mit Sicherheit ans Ziel. Und in diesem Öl steckt das eigentliche Bild, das Öl. Ich habe versucht, jetzt das Öl da reinzukippen, aber es funktioniert nicht. Der Hals oben ist zu schmal. Warum Öl? Krug und Öl gehören unmittelbar zusammen. Öl ist die Kraft. Öl symbolisiert die Kraft, die alles am Laufen hält. Ich habe schon gesagt, wer gut schmiert, der gut fährt. Deshalb wird Öl auch gerne als Sinnbild für Freude genommen. Deswegen kann ich sagen, Öl weg, Freude weg. Öl ist Sinnbild für Heilung, ist Sinnbild für den Heiligen Geist. Die Leviten wurden gesalbt, David wurde gesalbt. Und was hatten die damit bekommen? Heiligen Geist. War damals eine Seltenheit, heute nicht mehr so. Im Kern verdeutlicht man damit das Leben, das aus Gott zu uns rüberfließt. Ja? Das ist das Öl als Sinnbild. Und das Symbol ist der Krug, in dem das Öl drin ist. Und der Krug sollte besser noch unser Herz sein, in dem der Heilige Geist drin ist. Und am besten verstehen wir das Öl auch als das neue Leben aus Gott, in einem umfassenden Sinn, nämlich dann als Glaubensleben in der Nachfolge Jesu. Glaubensleben in der Nachfolge Jesu. Und in der Kurzfassung, habe ich schon gesagt, können wir uns an der Stelle sparen. So, Freunde, an der Stelle kann ich aufhören. Oder habt ihr noch Lust? Geht noch einer? Das wären dann die nächsten 8 Seiten. Also doch nicht. Geistliche Reife. Es ist ein Thema, was uns lange beschäftigen wird. Deshalb kann ich es an der Stelle auch abbrechen. Ich kann an der Stelle sagen, Amen, es ist genug gesagt. Wenn wir das alles bis hierher verstanden haben und verinnerlichen, und wenn wir jetzt von morgen an vielleicht schon uns überlegen, oder heute Nachmittag, wie gehe ich in die Woche, und ich überlege mir mal, was ist meine persönliche Mission? Und was hat die mit der Gemeinde zu tun? Wenn wir uns überlegen, was ist mein Ziel? Und wir wollen dahin. Und wenn wir uns überlegen, vom Ziel her zu denken, was kann ich denn tun, um dahin zu kommen? Dann bin ich bei der geistlichen Reife. Ja? Denn alles das, was dieses Wort beinhaltet, trägt mich auch mit zum Ziel hin. Und das heißt, in die Herrlichkeit Gottes. Da, wo die Hochzeit stattfindet, wo Jesus sagt, da, wo wir berufen sind, da sollen wir hin. Okay? Wenn wir das jetzt einfach mal für diese Woche praktisch angehen, haben wir einen guten Schritt nach vorne getan. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns all das gegeben hast, was wir brauchen, damit wir dein Ziel erreichen, das du uns steckst. Du möchtest, dass wir bei dir ankommen und du hast es mit dem Bild dieses Hochzeitsmahl ausgedrückt. Du möchtest, dass jeder seinen Platz dort einnimmt. Dafür, Jesus, hast du dein Leben gegeben. Dafür hast du dich als Rabbi unter die Menschenmenge begeben und hast Leute herausgerufen. Dafür hast du diese wunderbare christliche Gemeinschaft gestiftet. Und lässt so viel Freiheit der Entwicklung und der Entfaltung. Und nicht zuletzt hast du uns noch den Heiligen Geist gesandt mit seinem Sendungsauftrag, dass er uns hineinführt in alle Wahrheit, dass er uns erinnert an das, was du gesagt hast und dass er uns alles Weitere lehrt, Herr. Danke dafür. Jetzt lass du einfach deine Liebe in uns leuchten, damit wir Strahlkraft bekommen, damit andere Menschen entdecken und erkennen, dass du lebst und dass du sie ebenso hineinrufen möchtest in deine Hochzeit. Amen.